Now, y'all know I love McDonald's for a quick meal, especially if I'm out and about with the boys and need something to eat. I like food, and y'all know I like saving money, too. Did you know that you can save money with deals in the McDonald's app every single day? Yeah, you heard that right. There's a deal every day in the app. So if you are an avid McDonald's goer like me, you'll find the best value for your buck by using the app. One of my favorite things about the app is the ability to order ahead. So let's say I'm on the road, just picked up Axel from school, and know I promised him some McDonald's fries and a sundae, but don't want to have to wait in that long line. I open up the app and just place my order there. Then I can walk in and pick up my order when it's ready, no wait needed, especially if I time it right. And I love that you can also get a bunch of deals in the app as well. I just logged in and can get a free Big Mac with a minimum purchase of $1. But check it every day because the deals are always changing. Plus, make sure to share your birthday so McDonald's can celebrate with you with something special. Dream drivers save money with the McDonald's app. Nope, you must opt into rewards.
Das ist ein ziemlich toxisches Arschloch. Also so, danke, dass du da als erstes an mich gedacht hast. Da muss ich vielleicht auch nochmal ran.
All You Can Stream, dein Navigator durch die Streaming-Welt. Hi, ich bin Micha.
Und ich bin Melanie. Als Redakteure von TV Digital und Streaming interviewen wir Stars aus dem In- und Ausland.
Und besuchen regelmäßig aktuelle Dreharbeiten.
Hier verraten wir euch, welche Streaming-Neustart sich wirklich lohnt. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid bei der neuen Folge von All You Can Stream, dem Podcast von TV Digital und Streaming. Und Micha und mir, by the way, Micha, hallo, schön, dass du da bist.
Hallo Melanie, hi.
Uns ist aufgefallen, dass wir eine ganz besondere Folge diesmal für euch dabei haben. Und zwar sind es ausschließlich Buchverfilmungen, die wir heute mit am Start haben. Das war ursprünglich auch gar keine Absicht, das hat sich einfach so ergeben und wir freuen uns tatsächlich sehr darüber.
Ja, es war ja immer wieder so ein, also Trend kann man ja auch schon nicht mehr sagen. Es ist ja immer häufiger, dass irgendwelche Romane die Grundlage bilden. Aber dass wir wirklich jetzt 4 von 4 haben, das ist schon außergewöhnlich.
Ja, das stimmt. Aber wie ist denn das bei dir? Hast du das ganz oft, dass du Bücher liest und dann dir wünschst, dass die verfilmt werden? Oder ist das eher so ein, oh, ich möchte das in meinem Kopf behalten und eigentlich gar nicht sehen, wie das jetzt vielleicht von der Leinwand oder für einen Streamingdienst adaptiert wird?
Ich hatte das früher tatsächlich mal, dass Bücher, die mir super gut gefallen haben, dass ich mir da gewünscht habe, dass die verfilmt werden. Das war aber noch eher so die Zeit, als die Serien noch nicht so dieses goldene Zeitalter erreicht hatten. Das heißt, es wären dann automatisch wirklich Spielfilme gewesen, ne? Und dass da wirklich einiges hinten runterfällt, ist auch klar. Insofern sollte man, glaube ich, vorsichtig sein, was man sich wirklich wünscht. Aber auch heutzutage, ich lese dann tatsächlich eher so Sachbücher und da ist es mit Verfilmung natürlich ein bisschen schwierig.
Irgendwelche Damenratgeber oder sowas. Ja, okay, das wird dann tatsächlich ein bisschen schwierig. Ich bin großer Fan von einer Krimi-Autorin, die viele da draußen vielleicht auch kennen werden, von Nele Neuhaus. Und ich habe so ein bisschen das Problem, dass das ein ZDF oder eine ARD, ich bin mir nicht ganz sicher, dass die durchgehend ja Verfilmung davon machen und dass, wenn du immer dann schon diese Charaktere vor Augen hast, dass du auch beim Lesen automatisch diese Figuren tatsächlich oder diese Schauspieler dann vor Augen hast. Ich kann das nicht mehr ausblenden. Ich weiß, die haben die einmal gespielt und für mich ist das im Kopfkino, sind die das dann einfach.
Und das stimmt. Das kenne ich total. Ich kenne das auch, wenn ich so irgendwie ein Buch auf dem Schirm habe, auch gerade wenn es dann vielleicht ein englischsprachiges Buch ist und so, dann versuche ich tatsächlich, wenn mich das interessiert, das zu lesen, bevor die Verfilmung raus ist, weil man dann wirklich noch seine eigenen Bilder im Kopf hat. Ansonsten ist man dann sehr stark beeinflusst.
Ja, bin ich tatsächlich auch nicht so ein Fan von. Und ich habe tatsächlich, dadurch, dass ich großer Fan dieser Reihe bin, habe ich immer sehr, sehr große Erwartungen an die Filme. Und das ist immer so ein bisschen mein Problem. Wenn die Erwartungen zu hoch sind, kann das nicht mithalten, was du dann da siehst. Und wenn das gerade sehr komplexe Bücher sind, dann hast du es auch ganz oft, dass sie es runterbrechen müssen. Und das ist dann auch immer sowas, wo man denkt, aber das war doch eigentlich so. Nee, mach das mal so. Und wie gesagt, die Erwartungshaltung ist immer ganz, ganz groß bei mir. Also ich weiß nicht, jeder, der dann einen Film aus irgendwas macht, hat bei mir, glaube ich, nicht so einen dankbaren Abnehmer gefunden. Gleichzeitig ist es aber natürlich auch eine Chance, um zu überraschen. Also man kann ja auch richtig gute Verfilmungen letztendlich machen.
Das stimmt, das ist natürlich auch wirklich für die Serienmacher, und es sind ja mittlerweile meistens Serien echt eine Gratwanderung, ne? Weil du hast natürlich dadurch, dass du die Serie ankündigst, hast du eigentlich die Leser der Romane oder der Romanreihen hast du ohnehin schon am Sack, weil die neugierig sind, selbst wenn es daneben geht. Und dann ist die Frage, kannst du darüber hinaus noch eine neue Zielgruppe erschließen? Also es ist nicht so leicht, tatsächlich das dann allen recht zu machen.
Ja, stimmt. Ist auch spannend für die Schauspieler, ne? Wenn du dann weißt, da ist eine große Fan-Community hinter.
Ja.
Und die bewerten jetzt doppelt und dreifach, was du da machst.
Das Thema haben wir ja nachher noch mit einem jungen deutschen Darsteller, den du interviewt hast und den wir auch schon gehört haben am Anfang dieser Folge.
Genau, Damian Hardung ist heute zu Gast in dieser Folge. Freuen wir uns sehr drauf. Und Micha, ich mache jetzt gleich mal die Überleitung. Du kannst gleich sagen, was wir alles an Buchverfilmungen heute mit dabei haben. Vorher von mir aber natürlich nochmal der Aufruf. Folgt uns gerne auf eurer liebsten Podcast-Plattform. Lasst ein Like da, genau, drückt auf die Glocke und dann seid ihr immer im Bilde, wenn eine neue Folge erscheint. Und natürlich, wie immer, auch Instagram, allyoucanstream_podcast. Und da halten wir euch auch immer auf dem Laufenden. So, Micha, jetzt dein Übergang. Was haben wir denn heute alles mit dabei?
Ja, wie gesagt, 4 Romanverfilmungen, absolute Premiere bei All You Can Stream. Und Damian Hardung haben wir ja gerade schon erwähnt, den hast du im Interview später. Es geht nämlich um Maxton Hall. Da geht es um Intrigen in einem Internat in der deutschen Serie. Dann haben wir Ein ganzer Kerl, Jeff Daniels in einer US-Miniserie als Donald Trump. Oder vielleicht doch nicht, ja, darüber wird auch zu reden sein, wen er da genau darstellt. Als du mich sahst, ist das nächste Thema ein modernes Musikmärchen, sage ich mal, mit Anne Hathaway. Und zu guter Letzt The Tattooist of Auschwitz erzählt ein bewegendes Drama über die Kraft der Liebe in dunkelsten Zeiten. Stammhörer von All You Can Stream wissen es. Es gibt hier eine bestimmte Tradition, und zwar in jeder Sendung fällt mindestens einmal der Titel Bibi und Tina. Egal, ob es passt oder nicht. Aber hier passt es ja tatsächlich mal.
Ja. Ja, es passt.
Es passt so richtig. Es geht natürlich um Maxton Hall, startet am 9.5. bei Prime Video, 6-teilige Serie. Und warum passt es? Weil die weibliche Hauptdarstellerin Harriet Herbig-Matten ist. Und die kennen wir natürlich als, hilf mir, als Tina.
Als Tina, ganz genau.
Als Tina, der neuen, aus der letzten Bibi und Tina-Serie. Und sie spielt an der Seite von Damian Hardung. Den haben wir nachher noch im Interview, beziehungsweise du. Den kennen wir natürlich aus How to Sell Drugs Online Fast und vielen, vielen anderen Produktionen. Aber erstmal Maxton Hall. Worum geht's?
Genau, das ist, Überraschung, eine Buchverfilmung. Und zwar von der Trilogie von Mona Kasten, Save Me. Und es geht um eine junge Frau, ein junges Mädchen, ein Teenager, eben Ruby, die gerne in Oxford studieren möchte. Und sie bekommt vorab ein Stipendium an dem Elite College Maxton Hall. Und das kann ihr den Weg dafür ebnen, weil sie nämlich eigentlich aus eher ärmlichen Verhältnissen kommt und deshalb ja nicht so easy eben ein Stipendium bekommt, beziehungsweise an ein großes College kann. Und dort sind natürlich strikte Regeln am Start. Wir haben sehr, sehr viele reiche Familien und aus einer reichen Familie kommt eben James, gespielt von Damian Hardung. Und die beiden können sich am Anfang gar nicht ab, aber dann kommt sie einem Geheimnis auf die Schliche und ja, er muss sich so ein bisschen ihr Schweigen erkaufen und ja, dann funkt es natürlich irgendwann zwischen den beiden.
Also eine Romanze tatsächlich. Nicht so wie Saltburn, wo es ja eine ähnliche Ausgangsposition gab. Die Älteren erinnern sich.
Ja, genau. Die Situation ist ähnlich, aber nee, in dem Fall ist es tatsächlich eine Romanze. Wobei die beiden natürlich überhaupt nicht zueinander passen, oder doch? Das ist so ein bisschen die Frage, die sich dann da durchzieht.
Okay. Ich habe eine Frage. Und zwar habe ich natürlich den Trailer gesehen, habe ein bisschen was drüber gehört. Diese Ruby, ist die Engländerin oder ist die Deutsche, die dann nach England geht, um da zu studieren?
Nee, das spielt komplett in England. Das ist so ein bisschen das Szenario, was wir als Ausgangssituation haben. Und das ist, glaube ich, auch was oftmals kritisch gesehen wird. Weil wenn man als Deutsche versucht, so eine englische Produktion eben umzusetzen oder beziehungsweise so dieses englische Feeling zu schaffen, ist man erstmal skeptisch, ob man das nicht vielleicht lieber den Engländern überlassen sollte. Aber nein, es spielt an einem College und es spielt in England.
Das war ja auch ein deutsches Buch. Also die Autorin ist Deutsche und hat praktisch einfach nur dieses Szenario gewählt von diesen Liebenden, die es noch nicht wissen, dass sie sich lieben,
ganz
in
genau.
England.
Die Autorin ist sogar Hamburgerin, also für uns von großer Freude, hat dieses Buch sehr, sehr jung geschrieben. Ich glaube, die ist ein Jahr älter als ich, die Dame. Und die Bücher sind ja schon ein paar Jahre auf dem Markt. Also von daher hat sie damit sehr schnell einen großen Erfolg gelandet und sich eine große Fan-Community auch erarbeitet.
Das heißt, eine deutsche Serie, deutsche Darsteller, wo wurde denn gedreht?
Nahe Hildesheim.
Das Oxford Deutschlands.
Ganz genau, im Schloss Marienburg, also ich glaube offiziell heißt es, das gehört zu Hannover, aber es liegt auch nahe Hildesheim. Da haben sie die College-Szenen gedreht, da liegt quasi das Maxton Hall. Sie haben aber auch in Oxford teilweise gedreht, sie haben auch in London gedreht, also sie waren schon in Großbritannien für diese Dreharbeiten. Aber wie gesagt, das College selber liegt eben nahe Hildesheim.
Mhm. Wie jung ist denn die Zielgruppe von der Serie? Es geht ja um zwei Leute, die da kurz vorm Schulabschluss stehen. Sollte man tatsächlich auch so in dem Alter sein oder zumindest sich dieses jugendliche Feuer da erhalten haben, um sich da reinfallen lassen zu können?
Jugendliches Feuer hast du jetzt aber schön gesagt. Es ist ja eine Young Adult Trilogie, ne? Und das ist, glaube ich, auch das, was diese Serie dementsprechend anzusprechen versucht. Also klar, junge Erwachsene, Teenager, vielleicht auch Anfang 20, das ist jetzt so die Hauptzielgruppe. Und ich denke natürlich in erster Linie auch die Fans des Buches. Da das jetzt ein paar Jahre schon auf dem Markt ist, sind die jetzt auch nicht mehr unbedingt nur Young Adults, so ehrlich müssen wir sein. Aber ich glaube, dass du so Leute in den 20ern damit dann eben auch abholen kannst.
Leute in den 20ern ist das Stichwort, weil du hast Damian Hardung gesprochen. Wie alt ist der eigentlich?
Oh, gute Frage. Ich glaube 24 oder 25 mittlerweile. Okay. Auch noch super jung, ne? Dafür, dass der gefühlt dauerpräsent ist. Ist ja schon noch ziemlich jung, ja.
Ja, und auch eine Menge Macht. Das hatten wir ja auch schon mal das Thema. Wir hatten ihn ja schon mal im Interview gehabt. Worüber hast du denn diesmal mit ihm gesprochen?
Ja, auch wieder darüber, dass er eine Menge macht. Wir haben natürlich über sein Medizinstudium am Ende noch gesprochen.
Aber, hast du deine Beschwerden irgendwie ihm gezeigt und von wegen,
ja,
Herr Doktor?
Ja, genau. Ich habe die und die Probleme. Kannst du mir da vielleicht schon mal ein paar Tipps geben?
Eine Ferndiagnose, bitte.
Klassiker bei Medizinstudenten. Nee, darüber haben wir gesprochen. Natürlich über die Erwartungen, die eine so große Buch-Fan-Community mit sich bringt, was er da denkt, inwieweit er denen tatsächlich dann auch gerecht werden kann, über die Dreharbeiten. Und auch darüber, inwieweit er das Gefühl hat, für die Schauspielerei eventuell fit sein zu müssen.
Fit im Sinne von fit?
Fit im Sinne von fit, ja, also im Sinne von körperlich fit. Oder was dachtest du jetzt, irgendwie emotional fit? Ja, nee, also tatsächlich körperlich.
Nein, weil er ja auch tatsächlich auch ein sehr durchtrainierter Typ ist.
Ja, das muss meinte ich auch. Weil diese Serie startet eben damit, also er spielt Millionärserben, ne? Also so der Star von dem College, von der Schule, wo die da eben alle sind. Und dementsprechend hat er natürlich auch so ein Bild, was er nach außen tragen muss. Und das ist dann eben auch eine gewisse Optik. Und das fand ich dann ganz spannend, inwieweit da vielleicht auch ein Druck herrscht, wenn du für solche Rollen gecastet wirst, dass du immer so ein gewisses Fitnesslevel eben mit dir tragen musst.
Dann hören wir da mal rein. Damian Hardung und Melanie über Maxton Hall.
Es freut mich sehr, er ist heute zum zweiten Mal zu Gast bei You Can Stream. Hallo und herzlich willkommen, Damian Hardung.
Vielen Dank, dass ich wieder hier sein darf.
Maxton Hall war als Buchreihe ein riesengroßer Erfolg unter dem Titel Save Me und eben den zwei Nachfolgern. Das hat viele, viele junge Leute eben durch ihre Jugend auch begleitet. Hattest du so eine Buchreihe, wo es vielleicht bei dir damals ähnlich war?
Eragon. Auf jeden Fall. Die Reihe habe ich geliebt. Die habe ich, ich weiß noch, als das vierte Buch rauskam, habe nachts bis 4 Uhr oder so gelesen, als es rauskam, weil ich wollte es direkt fertig lesen, weil ich hatte Angst, dass irgendjemand in der Schule das sonst vor mir liest und ich gespoilert werde am nächsten Tag. Diese Buchreihe, die begleitet mich bis heute. Die lese ich manchmal noch, wenn ich krank bin.
Du spielst jetzt James, der so ein bisschen als Star der Schule agiert. Wie sympathisch findest du die Figur denn eigentlich selber?
Der ist schon sehr toxisch, hat eine sehr verquirlte Ansicht von Männlichkeit manchmal, aber hat das alles basierend auf, natürlich auf letztendlich einem Großziehen von seinem Vater, also ist auch irgendwo ein Opfer seiner Situation und ich glaube, das muss man ja dann, wenn man die Rolle spielt, würdest du ja niemals den selbst schlecht darstellen. Ich glaube, jetzt kann ich das retrospektiv so ein bisschen, wenn ich mir das jetzt angucke, von außen sehen, wow, da ist schon sehr viel dabei, wo man mal mit dem Therapeuten drüber sprechen könnte an James' Stelle. Aber während ich das gespielt habe, habe ich natürlich nur seine missliche Lage gesehen und irgendwie gespürt, dass das Beste ist, was er gerade kann. Auch wenn es offensichtlich manchmal nicht wirklich gut ist.
Das lebt jetzt ja von der Chemie mit deinem Co-Star, jetzt in dem Fall mit Harriet Herwig-Matten. Wie wichtig war das für euch, dass da von Anfang an die Chemie gestimmt hat?
Das ist sehr lustig, weil Harriet erzählt immer, dass, als sie mich das erste Mal gesehen hat beim Casting, saß ich gerade da beim Corona-Abstrich und sie hat mich irgendwie nur angeguckt und ich war da halt schon in voller Anzugsmontur, ich hab's voll gefühlt. Und sie war nur so, Digga, was ist das denn für ein Arschloch? Also sie hat sich wirklich nur gedacht, so, wie kann man so sein, wie kann man so eklig sein und hier so auftreten? Und ich habe aber von Anfang an dann auch mit ihr, als wir im Recall waren und dann zu zweit das gespielt haben, total die Chemie gespürt und das hat super viel Spaß gemacht mit ihr. Deswegen bin ich unglaublich dankbar, dass dass sie Will Bell gespielt hat und dass ich diese Reise mit ihr machen konnte.
Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt so in den letzten Jahren super viele Sachen gesehen, wo du eben auch mitgespielt hast. Und ich kann mir vorstellen, dass bei so einer Serie das ja auch ganz oft so ist, dass man Leute haben will, die vielleicht noch niemand kennt, weil dass das noch frische Gesichter sein sollen, die halt wirklich noch so ein bisschen unverbraucht sind in Sachen anderen Rollen. Hast du das Gefühl, dass das für dich ein Vorteil ist, dass du mittlerweile schon so viel
gebraucht aus?
Was hast du jetzt gesagt? Aber hast du das Gefühl, das ist ein Vorteil oder ein Nachteil, dass du jetzt schon so viele Sachen in der Vita stehen hast?
Also für meine Erfahrungsschatz ist es auf jeden Fall ein Vorteil. Ich bin nämlich unglaublich dankbar, dass ich schon so viel tolle Rollen spielen durfte und dass ich schon so viel, vor allem so viele tolle Kollegen kennenlernen und Kolleginnen kennenlernen durfte und so viel leben, weil es ist ja irgendwie, jede Rolle ist ja eine ganz andere Version von dem, was es heißt zu leben und deswegen irgendwie so eine Bandbreite an Leben leben durfte. Das ist ein großes Privileg. Und was das andere angeht, das musst du Caster, Produzenten und Publikum fragen, da kann ich, glaube ich, nichts zu sagen.
Okay. Kannst du ein bisschen was über die Dreharbeiten erzählen? Weil ihr habt da ja jetzt so einen britischen Look tatsächlich dann auch anvisiert. Wo habt ihr das gedreht und wie lange habt ihr das gedreht?
Wir haben sehr wild überall gedreht. Wir haben in Berlin gedreht, wir haben in Hannover gedreht, dann in diesem Schloss, was ja irgendwie echt so Harry Potter-Vibes, finde ich, hat. Wir haben auch in England gedreht, also wir haben auch tatsächlich in Oxford gedreht und auch in London, was super viel Spaß gemacht hat. Also es war eine sehr lange Reiseproduktion auch hin und her und auch, ich meine, auf dem Lacrosse-Feld irgendwo. Also es waren sehr viele Locations, die wir abgedreht haben über einen Zeitraum von insgesamt, ich glaube, 3 Monate plus Vorbereitungen nochmal irgendwie, also insgesamt irgendwie 4 Monate.
Du hast jetzt, ich muss nochmal auf den Anfang des Gesprächs kommen, weil du hast von Eragon erzählt und da gibt's ja auch einen Film zu. Und ich glaube, ich kenne nämlich einige Leute,
die
so reagiert haben, ganz genau. Ja. Und jetzt ist natürlich, also da hängen ja ganz viele Herzen dran, wenn du so eine Buchverfilmung machst, das weißt du ja auch.
Ja.
Wie ist das jetzt für euch? Guckt ihr euch an, wie die Fans das vielleicht auf Social Media kommentieren, wenn da ein erster Trailer rauskommt oder wie die eben auf eure Gesichter vielleicht auch reagieren, ob du tatsächlich in deren Vorstellungen passt?
Also ich würde natürlich jetzt erstmal, wenn man jetzt so cool wäre, sagen, ja, ist mir doch egal. Wäre aber komplett gelogen. Natürlich macht das total viel mit mir, dass ich irgendwie immer wieder versuche reinzuhorchen und auch zum Beispiel in Kontakt mit Mona Kasten, also der Autorin, trete, um sie zu fragen, hey, what did you think about my James? Und da habe ich aber bisher das wahnsinnige Glück gehabt, dass ich echt von allen Seiten gehört habe, ja, so habe ich mir James vorgestellt. Und das sehr positiv bisher in Erfahrung habe. Was manchmal sogar so zu positiv war, weil es manchmal so war, so,
wirklich,
ja, genau,
so?
Ich habe mich nicht vorgestellt als James Beaufort. Du passt genau. Und ich bin so, das ist ein ziemlich toxisches Arschloch. Also so, danke, dass du da als erstes an mich gedacht hast. Da muss ich vielleicht auch nochmal ran. Aber ansonsten ist es wirklich einfach bisher eine große Freude gewesen. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie es dann auch final sein wird, wenn dann alle Folgen endlich draußen sind.
Was Mona Kasten jetzt schon angesprochen, die hat ja super jung diese Reihe auch geschrieben. Wie viel Einfluss hat die denn jetzt auf die Dreharbeiten gehabt? War sie wirklich mal am Set? Hat sie ihm irgendwie mitgeholfen oder so? Oder habt ihr vorher Kontakt zu ihr aufgenommen?
Sie war am Set und hat uns besucht, zu einem Zeitpunkt, wo wir aber schon relativ im Dreh waren. Und hatte im Prozess, habe ich mich gar nicht so viel mit ihr auseinandergesetzt, muss ich sagen. Da war das Buch die Bibel für mich, das geschriebene Wort wirklich, mehr als dann die Autorin, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, in dem Prozess brauchte ich dann auch meine eigene Interpretation, um mich nicht zum Sklaven von der Vorstellung zu machen, sondern irgendwie auch mein eigenes Ding kreieren zu können. Aber dann retrospektiv, als es fertig war, dann war mir der Austausch sehr wichtig, um zu gucken, okay, war denn jetzt meine Interpretation tatsächlich irgendwie ansatzweise so?
Wie ist das, wenn du die Serie selber anschaust? Weil mir ging das so, ich habe die Bücher gelesen, ich hatte schon ein genaues Bild von deiner Figur und dann kam die erste Szene in dieser Serie und ihr habt sie ja auch alle zusammen geschaut und die erste Figur, die auftaucht, bist du und dann auch mit nacktem Oberkörper und das ist schon sehr so charakterisierend für diese Figur einfach von Anfang an. Wie ist das, wie war deine Reaktion, als du tatsächlich dann den Schnitt gesehen hast und das Ergebnis und gedacht hast, ja okay, jetzt gehen sie tatsächlich so da rein?
Ey, das war tatsächlich klar von Anfang an. Also das wusste ich, als ich das erste Drehbuch gelesen habe. Das war von relativ Anfang an klar, dass wir brauchen so ein Cliffhanger als Opener der Serie, weil das Buch relativ langsam reinstartet mit Ruby in diesem Bus. Und wir irgendwie eine Hook brauchen am Anfang, wo Leute sich denken, okay, what's going on? Wer ist Ruby Bell? Und ich finde, ich hätte mir keine bessere Introduction für einen James Beaufort wünschen können als diese Szene. Die strahlt schon sehr viel von dem aus, was alles falsch ist mit dieser Person.
Ich finde das ganz spannend. Vielleicht können wir bei diesem Thema Optik nochmal bleiben. Hast du das Gefühl, dass da so ein Druck herrscht, dass du fit sein musst in dem Schauspielbusiness? Dass das auch, dass ganz viel auch nach Optik oder so gecastet wird? Oder ist das überhaupt nicht so? Weil das ist so ein Thema, das habe ich irgendwie gefühlt ganz oft mit Frauen, aber das jetzt aus einer männlichen Perspektive mal zu haben, finde ich ganz interessant.
Das ist eine spannende Diskussion, die, glaube ich, in der, wenn man dem ganz gerecht werden wollen würde, einen eigenen Podiumsabend oder einen eigenen Diskussionsabend wirklich braucht, der, glaube ich, jetzt 20 Minuten komplett sprengt, weil es, glaube ich, nochmal ganz neue Räume und ganz neue Tiefen aufmacht, die man jetzt, glaube ich, in dem Rahmen hier gar nicht richtig beantworten kann. Und ich kann da auch keine eindeutige Antwort drauf geben, glaube ich, in der Kürze. Ich weiß, dass es definitiv einen Hang zu einer gewissen Sportsucht bei mir gibt. Inwieweit die jetzt vom Schauspiel befeuert wurde oder von mir primär reinkommt, ist, finde ich, für mich auch sehr schwer zu differenzieren, weil ich einfach damit auch aufgewachsen bin und man in der anekdotischen Evidenz der Ich-Perspektive ja auch nicht mehr Korrelation und Kausalität irgendwie voneinander trennen kann. Deswegen kann ich dir da leider, glaube ich, keine zufriedenstellende Antwort geben, außer die, dass es natürlich schon, dass ich schon einen gewissen Druck, na, ich weiß noch nicht mal, ob ich einen Druck spüre, aber auch einfach eine gewisse Lust, die ich vielleicht verinnerlicht habe oder sublimiert habe, was früher Druck war und was jetzt eine Freude ist an einem gewissen Fitnesslevel. Boah, müsste ich noch mich psychoanalytisch, glaube ich, auf die Couch legen. Tut mir leid, da kommt jetzt sonst nur
Geblabber raus.
Also ist eine gute Frage.
Alles gut. Das sind jetzt 3 Bücher, die es davon gibt. Hast du, bevor du zum Casting gegangen bist, auch drüber nachgedacht, ob dich das vielleicht für irgendwelche anderen Projekte blockt? Weil man geht natürlich davon aus, wenn sie jetzt eine Staffel machen, ist die Hoffnung da, dass sie vielleicht noch eine weitere und noch eine weitere Staffel machen. Hast du da vorher drüber nachgedacht oder ist es einfach, ich gehe mal hin und guck, was passiert?
Nee, natürlich denkt man drüber nach. Klar sind das Faktoren, die irgendwie mit in Entscheidungsfindung fließen. Aber sowas muss auch erstmal erfolgreich sein. Also ich glaube wirklich an das Projekt und trotzdem gab es schon sehr viele Projekte, an die irgendwelche Leute geglaubt haben und die nie weitergegangen sind. Ich habe jetzt noch nicht in der spezifischen Statistik nachgeguckt, aber ich weiß nicht, wie viele Serien bisher, die generell gedreht wurden. Also wäre mal spannend, generell zu wissen, im deutschen Markt, wie viel Prozent der Serien, die angefangen werden, kriegen eine zweite Staffel. Weißt du das ungefähr?
Nee, keine Ahnung. Gefühlt sind es wenige. Gefühlt.
Gefühlt sind es wenige, genau. Ich hatte bisher in meinem Leben, ich würde jetzt sagen, das Glück, wenn du jetzt sagst, aus einer gefangenen Perspektive das Pech, aber ich würde irgendwie für mich doch bisher immer sagen, das Glück, dass meine Serien bisher, also Club der Roten Bänder und How to Sell und auch gestern waren wir noch Kinder, alle so erfolgreich waren, dass da bei allen immer die Option war, okay, wir wollen das all weitermachen und teilweise auch sehr lange weitermachen. Ich drehe jetzt die 4. Staffel How to Sell, also im 6. Jahr quasi. Deswegen fühle ich mich da eigentlich sehr privilegiert in der Hinsicht, weil man ja auch nochmal Rollen ganz anders entwickeln kann über so einen langen Zeitraum. Und das Schöne ist ja, selbst wenn man eine zweite Staffel macht, die Dreharbeiten dauern 3 Monate oder vielleicht maximal 4, dann habe ich immer noch 2/3 eines Jahres, wo ich was anderes drehen kann.
Dann muss ich jetzt abschließend nochmal fragen, was macht denn dein Medizinstudium? Bist du da noch dran oder ist das mittlerweile durch?
Nee, das ist ein Langzeitprojekt. Ich habe vor 2 Wochen noch in der Rechtsmedizin mein Praktikum gemacht, war noch bei Obduktionen dabei, was auch sehr spannend war. Hab noch jetzt gerade Uro geschrieben und Anästhesie und ein paar Klausuren. Und hoffentlich werde ich dieses Jahr scheinfrei. Also das ist mein Ziel, dass ich jetzt im Sommersemester parallel zu How to Sell, wenn nicht alle bis auf eins, doch alle Scheine, alle Kurse fertig kriege. Und dann stand jetzt hoffentlich nächstes Jahr mein Staatsexamen mache.
Ich drück dir die Daumen.
Ja, das Schöne ist, ich habe ja keinen Stress. Also selbst wenn es dann nicht nächstes Jahr mit dem Staatsexamen wird, sondern übernächstes Jahr, ist auch okay. Also man kann auch mit 28 noch Arzt werden.
Stimmt. Kannst du dir denn vorstellen, auch als Arzt dann zu arbeiten? Also ist das dein Plan oder siehst du dich in der Schauspielerei? Weißt du noch nicht?
Ich glaube, ich habe dir im Oktober schon gesagt, dass ich ganz schlecht bin bei diesen 5-Jahresplänen und ich bleibe bei der Antwort. Stand jetzt finde ich die Kombination Studieren und Arbeiten genial und Stand jetzt, wenn ich jetzt fertig wäre mit dem Medizinstudium, würde ich mir, glaube ich, ein anderes Studium suchen, um einfach weiter zu studieren und irgendwas zu lernen und parallel zu arbeiten. Das finde ich für jetzt, gerade für mich in dieser Konstellation, in der ich gerade durch dieses Leben gehe, sehr erfüllend.
War ein schönes Schlusswort. Damian Hardung, vielen Dank für das Gespräch.
Danke dir, Melanie. Vielen, vielen Dank für die tollen Fragen.
Von ganz oben nach ganz unten geht es scheinbar für die Hauptfigur der folgenden Serie. Und zwar sprechen wir jetzt über Ein ganzer Kerl. 6 Folgen, die bereits bei Netflix verfügbar sind. Micha, bevor wir darüber sprechen, von wem das möglicherweise auch inspiriert ist, verrat doch erstmal, was geht es denn jetzt in dieser Serie?
Es geht um Charlie Crocker. Charlie Crocker wird gespielt von Jeff Daniels und Crocker ist ein alternder, aber immer noch gefürchteter Immobilienmogul, der aber unter Druck gerät, denn die Bank will ihr Geld zurück. Und das ist mal knapp 1 Milliarde, um die es da geht, Dollar. Und die Feinde, seine Feinde, von denen hat er nicht gerade wenige, die freuen sich natürlich, weil sie schon lange danach sich sehen, dass Crocker eben jetzt bankrott geht. Aber Crocker sollte man nicht abschreiben, weil der ist noch nicht bereit aufzugeben, hat noch einige fiese Tricks parat und zumindest wird er nicht ohne einen Kampf aufgeben. So viel steht schon mal fest.
Du hast den Namen Donald Trump vorhin schon in den Ring geworfen. Inwieweit ist das denn jetzt tatsächlich von wahren Begebenheiten oder von auch realen Figuren inspiriert worden? Weil das basiert ja auch auf einem Roman. Also gemäß unserer Folge heute basiert es auf einem Roman.
Genau, das ist ja die Regel heute. Ich glaube nicht wirklich. Also der Roman glaube ich weniger, weil der Roman ist schon von 98 von Tom Wolfe, bekannter US-Autor, hat zum Beispiel damals geschrieben Fegefeuer der Eitelkeiten. Der Titel sagt vielleicht dem einen oder der anderen noch was. Und es war so ein Sittengemälde damals der US-Gesellschaft. Insofern glaube ich, dass vielleicht, dass es jetzt verfilmt wurde, dieses Ein ganzer Kerl, wie gesagt, Roman von 98, könnte schon mit Trump zusammenhängen, ne? Weil es gibt schon so ein Parallelen. Also dieser Crocker in der Serie ist schon sehr, ja, sehr maskulin, er ist eitel, poltrig und das passt, glaube ich, schon ganz gut und war, glaube ich, dann auch nochmal so ein Katalysator, warum man sich diesen Stoff, der schon ein bisschen älter ist, jetzt nochmal vornimmt.
Finde ich immer spannend, wenn du so eine Hauptfigur im Mittelpunkt stehen hast, die auf den ersten Blick komplett unsympathisch ist. Und so ist es jetzt, glaube ich, auch in dem Fall. Wie funktioniert es denn, dass man mit der Figur trotzdem irgendwie mitgeht? Fiebert man für die oder ist man eigentlich dagegen, dass die irgendwie positiv wegkommt?
Ich glaube, das Beste, was du machen kannst, ist es mit Jeff Daniels zu besetzen. Das ist tatsächlich ein sehr sympathischer und hat ja eigentlich auch hauptsächlich eher sympathische Leute gespielt. Ne? Hat schon so eine sehr nahbare Art. Insofern, wenn du jetzt da so ein Bösewicht-Gesicht oder so einen klassischen Bösewicht-Darsteller besetzt hättest, wäre das nochmal was anderes gewesen. So bist du dann noch eher dabei, obwohl er natürlich auch in der Serie unausstehlich ist. Aber so Jeff Daniels verzeiht man nochmal Sachen, die man anderen nicht durchgehen lassen wird.
Ach, ich mag den ja auch total gerne. Der hat vor ein paar Jahren, wie hieß diese Serie? Ich weiß nicht, ob du die kennst, The Newsroom.
Ja.
Ach, großartig, großartig. Also von meiner Seite nochmal ein Tipp. Das ist tatsächlich, ich glaube, schon ein paar Jahre, Ende 2008. Nee, vielleicht bin ich jetzt auch falsch. Schon ein paar Jahre her.
So lange ist es noch nicht her. Hatte damals, glaube ich, auch den Emmy gewonnen. Auch dieser Anfangsmonolog in der Serie, ne, wo er in so einer Talkshow sitzt und dann irgendwie total angepisst ist und dann wirklich dann so ein Monolog. Ich glaube, alleine dieser Monolog hat ihn damals schon diesen Emmy gesichert.
Ja, das ist also wirklich eine gute Serie. Da tatsächlich von unserer Seite nochmal ein Tipp an euch. So, jetzt müssen wir mal drüber reden. Inwieweit ist das denn tatsächlich schlimm, was da gezeigt wird? Also ist das eher so auf emotionaler Ebene, dass da Macht ausgespielt wird? Oder ist es tatsächlich auch so, dass da was gezeigt wird? Inwieweit die versuchen, ihre Männlichkeit vielleicht auch unter Beweis zu stellen?
Ja, es ist jetzt nicht besonders drastisch. Es ist tatsächlich eher diese Spielereien, die gerade im US-Geschäftsleben anscheinend in der Generation, wir reden hier über jemanden, der, glaube ich, gerade 60 oder ja, genau 60 geworden ist in der Serie, halt dann immer noch an der Tagesordnung ist. Also da ist dann schon auch entscheidend in kritischen Situationen, wie stark ist dein Händedruck? Und wer guckt als erster weg? Ne? Das wirkt manchmal so ein bisschen albern, aber das ist eher so diese Maskulinität und es geht jetzt weniger um Brutalität, wenn es um Gewalt geht, sondern von wegen, was bist du bereit? Bist du bereit, über Leichen zu gehen? Metaphorisch und vielleicht auch manchmal wirklich im tatsächlichen Sinne.
Das mit dem Händedruck ist jetzt aber auch gemein, weil das versuche ich auch immer. Also jetzt, ja, das hat mir irgendjemand als Teenager oder als Kind damals auch gesagt, das kommt auf den Händedruck drauf an, weißt du, damit zeigst du deinem Gegenüber, dass du da bist. Und das ist, hat sich irgendwie in meinem Kopf verankert. Also jeder, der mir irgendwann mal die Hand geben sollte, wird merken, also ich habe schon Händedruck, muss ich auch
okay.
Muss man hier an dieser Stelle auch nochmal
reden. Das kennt man ja auch von Politikertreffen, ne? Dass da geht es darum, wer steht auf welcher Seite und wer fasst zusätzlich mit der freien Hand beim Händedrücken nochmal die Schulter oder den Ellenbogen des anderen an.
Ah, okay.
Also da geht es ja wirklich tatsächlich um solche Psychospielchen.
Ja, das mache ich jetzt nicht. Also mir reicht der Hände.
Ich achte drauf.
Ja. Stehst jetzt unter Beobachtung. Reden wir morgen nochmal drüber. Kannst du noch ein bisschen was über die Verantwortlichen hinter der ganzen Produktion sagen? Weil da sind ja schon auch Gesichter oder Namen bei, die man tatsächlich aus anderen guten Serien auch kennen sollte.
Unbedingt. Also Tom Wolfe habe ich als Urheber des Romans, habe ich ja schon erwähnt. Dann auf alle Fälle David E. Kelly. David E. Kelly ist eine TV-Legende. Kann man echt so sagen. Das war einer der ersten Showrunner, bevor es diesen Namen Showrunner oder diesen Begriff überhaupt gab und wurde tatsächlich zur Marke. Also schon seit Ende der 80er Jahren ist der dabei, L.A. Law früher gemacht, ist mittlerweile Ende 60 und hat, also dann lässt nichts nach tatsächlich von dem Tempo. Er hat damals schon Ally McBeal gemacht, er hat Boston Legal gemacht, Big Little Lies hat er gemacht mit Nicole Kidman, Reese Witherspoon, ganz tolle Serie. Die nächste Serie hat er auch schon am Start, aus Mangel an Beweisen, mit Jake Gyllenhaal, kommt auch noch dieses Jahr. Also der ist wirklich eine ganz, ganz große Hausnummer im US-Serienbetrieb.
Und da das jetzt auch alles Serien sind, die sehr, sehr gut besprochen worden sind, an dich jetzt die Frage, wie hat dir denn Ein ganzer Kerl gefallen? Gehst du da mit? Ist das so deine Art von Serie?
Die Erwartungen waren super hoch bei mir, eben gerade durch die genannten Namen. Ne? Also David E. Kelly, Jeff Daniels und Tom Wolfe. Dann ist mir eingefallen, Fegefeuer der Eitelkeiten, diese andere Tom Wolfe-Verfilmung, war ein Riesenflop 1990. War super besetzt mit Bruce Willis und Tom Hanks. Und ich bin noch nicht so richtig drin bei Ein ganzer Kerl. Es ist vulgär und es ist voller Testosteron, das, was ich vorhin angesprochen habe. Und man merkt, diese Serie wäre gerne Succession, wäre gerne das nächste Succession, auch so vom Thema mit Macht und US-Firmen und reichen Menschen und Politik, aber es ist ein bisschen dick aufgetragen. Also gerade diese Händedrucknummer, das ist, und ich glaube, die Gefahr, wenn du solche Leute darstellst, die halt so überlebensgroß sind und so dick auftragen, so oft dicke Hose machen in irgendwelchen Besprechungsräumen, dann ist die Gefahr als Serienmacher, dass du auch zu dick aufträgst. Und das ist meiner Meinung nach hier passiert. Es geht natürlich um diese Maskulinität und das ist echt ein bisschen zu dick aufgetragen, finde ich. Und ich habe festgestellt, ich habe es im Original geschaut und das war wahrscheinlich ein Fehler, weil ich finde, dass die deutsche Synchro tatsächlich in diesem Fall besser ist.
Ach echt?
Weil
das hat
Jeff,
man gar nicht
Jeff,
so oft.
Nee, das hat man nicht so oft und ich habe es jetzt tatsächlich auch mal parallel geschaut und gehört, weil Jeff Daniels ist ein grandioser Schauspieler. Aber er spricht im Original einen fetten Südstaaten-Akzent. Man versteht ihn sehr gut, aber es ist halt so sehr übertrieben, meiner Meinung nach, für meine Ohren, dass das fast schon so in Richtung Karikatur geht, während es in der deutschen Synchro sehr viel besser funktioniert. Da hat er auch seine Stammstimme, den Wolfgang Konbrus, der macht auch Ed Harris, ganz, ganz toller Synchronsprecher, funktioniert für mich sehr viel besser. Insofern gebe ich da vielleicht nochmal eine Chance.
Okay. Falls ihr euch selber ein Bild davon machen wollt, Ein ganzer Kerl ist bereits bei Netflix verfügbar.
Es gibt manchmal Filmtitel, die klingen so vertraut, wo man sich denkt, hey, gab's den Film nicht schon mal? So ein Fall ist Als du mich sahst, ab jetzt bei Prime Video verfügbar. Und selbst wenn man nichts weiß über den Film, man weiß, es geht um Liebe. Aber worum geht's nochmal? Genau, Melanie.
Das hast du schön gesagt. Vor allem, was ich so spannend finde, ist, dass der englische Titel, der heißt ja Idea of You, dass der gar nichts mit dem Deutschen zu tun hat. Und als ich das dann gesehen habe, dachte ich so, okay, das ist jetzt nicht so richtig griffig, ne? Ich weiß auch nicht.
Darüber sollten wir auch mal sprechen, über deutsche Untertitel, die sich sehr, sehr viele, manchmal zu viele Freiheiten nehmen. Aber ja. Da gab es ja schon mal schlimmere Zeiten. So in den 80er, 90ern kann ich mich dran erinnern, da haben die wirklich völlig frei gedreht.
Ja.
Ja, aber Als du mich sahst, ist schon wirklich so ein Titel, wo man denkt, von wegen, es gab doch bestimmt schon mal eine Romanze, die so hieß, aber.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. In dem Fall geht's jetzt, das lässt sich sehr, sehr schnell zusammenfassen, um eine alleinerziehende Mutter, Ende 30, Anfang 40, die sich verliebt. Und zwar in einen jüngeren Mann. und nicht irgendeinen jüngeren Mann, sondern den Leadsänger oder ein bekanntes Mitglied einer sehr erfolgreichen Popgruppe zu dem Zeitpunkt. Und er ist Anfang, Mitte 20 und da sind natürlich Probleme dann vorprogrammiert.
Ist es an einem speziellen Popstar orientiert? Oder lass mich anders fragen, sollte Harry Styles seinen Anwalt einschalten?
Ja, man kann es natürlich immer nicht so ganz genau sagen. Ne? Das basiert jetzt auf einem Buch von einer amerikanischen Schauspielerin. Ich glaube, es war ihr Debütroman. Und das Ganze ist schon arg, ja, es geht schon arg in die Richtung, dass Harry Styles derjenige sein könnte, an dem das Ganze orientiert ist. Und es gibt halt auch ganz viel Fanfiction, die halt auch in diese Richtung geht. Ne? Also ich glaube, die After-Reihe war ja auch grob in diese Richtung angelehnt und war ja auch ein riesengroßer Erfolg. Also von daher, ich glaube, der gute Herr kann schon stolz drauf sein, dass er da wirklich sehr, sehr viele Leute zu erfolgreichen Romanen inspiriert hat.
Zumal da gab es ja auch Romanzen mit älteren Damen, ne? Was ja hier auch eine wichtige Rolle spielt in dem Film, ne? Dieser Altersunterschied. Also nicht nur, dass der eine Megastar und der andere Normalo ist, sondern tatsächlich auch nochmal der Altersunterschied. Ne? Also Olivia Wilde war ja...
Ja, genau. Also die Regisseurin damals von Don't Worry, Darling, war, mit der er dann auch was angefangen hat, die war, glaube ich, 10 Jahre älter als er. Lass mich lügen. Ich glaube, es waren 10 Jahre. Und ja, also sind gewisse Parallelen dann erkennbar.
Ich musste ja sofort an Notting Hill denken. Wo es ja auch ich glaube, Hugh Grant spielt ja in der Rom-Com so einen Buchhändler und Julia Roberts spielt eine sehr, sehr berühmte Schauspielerin, also sehr gut gecastet. Und die beiden kommen zusammen und das, was das halt auch bedeutet, wenn man plötzlich mit einem Megastar ausgeht und wenn plötzlich Paparazzi vor deiner Haustür stehen, das ist auch so das, was man da erwarten kann?
Ja, das ist auch das, was man da erwarten kann. Allerdings eben gespickt mit der Tatsache, dass sie deutlich älter ist. Und das sind Hasstiraden, die dann da losgehen, weil sie eben auch eine Tochter hat, eine Teenager-Tochter, die sie relativ früh bekommen hat und die in der Schule und in irgendwelchen Sommercamps dann natürlich richtig damit zu kämpfen hat, dass ihre Mutter jetzt mit einem Popstar ausgeht, der eigentlich deutlich näher an ihrem Alter dran wäre, als am Alter ihrer Mutter. Also das sind dann wirklich Sachen, die da abgehen, die sich auf gemeine Weise eher auf das Alter beziehen, als darauf, dass sie eben ein normaler Mensch ist. Also ein normaler Mensch in Anführungsstrichen.
So wie wir. Ja. Also halbwegs normale Menschen. Zumal es ja auch, Notting Hill ist ja schon eine Weile her, ne? Das ist ja, was jetzt neu dazu kommt. Also klar, Paparazzi gab es damals auch schon, gibt es immer noch. Aber Social Media, was da auf dich einprasseln kann, das ist natürlich dann schon ein ganz neues Element, was in so eine Geschichte mit reinkommen kann.
Ja, genau, das stimmt. Also das war damals halt ganz anders. Also heute sind da ganz andere Möglichkeiten vorhanden, die Leute wirklich zu piesacken und fertig zu machen. Das war zu Zeiten von Notting Hill, glaube ich, noch ein bisschen gesitteter.
Notting Hill war ja tatsächlich so ein absolutes Musterbeispiel für Rom-Coms. Aber hier ist mehr Rom als Com, oder? Also mehr Romanze als
Ja, Komödie. Definitiv. Definitiv, absolut. Das Ganze lebt für mich von der Hauptdarstellerin. Ich bin großer, großer Fan von Anne Hathaway. Seit jeher bin damals mit Plötzlich Prinzessin so ein bisschen groß geworden. Und sie kann das einfach, ne? Also sie strahlt da so eine unglaubliche Leichtigkeit aus und man gönnt ihr diese Gefühle, die sie da hat, von Herzen, weil sie ist vorher von ihrem Ex-Mann eben betrogen worden, verlassen worden. Und jetzt dieses Glück, was sie mit dem jungen Herrn da hat, also das ist was, wo man einfach sagt, ja, das passt. Also man hat da gar keine Zweifel, sondern das passt, das ist super, man will das für sie dann auch. Und das macht richtig Spaß, sich das anzugucken. Ja, und lebt tatsächlich sehr von diesen Szenen, die beiden miteinander haben, weil die Chemie da absolut stimmt, ja.
Wer spielt denn jetzt diesen sehr begehrenswerten Popstar-Sex-Symbol?
Ja, Nicholas.
Harry Styles ist es ja nicht.
Der ist auch Schauspieler, ne? Der hätte das tatsächlich auch gut machen können. Muss mich
Die
jetzt
Rolle
mal wieder.
Seines Lebens.
Ich glaube, er hätte sich geweigert, das zu spielen, was ich immer nicht verdenken kann.
Nee, das kann ich auch verstehen.
Wobei das Lady Gaga ist doch bei A Star Is Born. Weißt du, da hat sie doch auch einen Popstar gespielt. Das war ja auch schon eher anders an ihrem Leben dran, aber lassen wir das. Nicholas Galitzine, du musst mir mal helfen. Galitzine spricht man ihn, glaube ich, aus. Galitzine, ich bin mir nicht ganz sicher. Er hat damals auch in dieser Royal Blue-Verfilmung mitgespielt und ist jetzt so das Ding in Hollywood momentan. Und der macht das auch wirklich, wirklich gut. Ich fand es ganz spannend, weil sie hat vorab in Interviews gesagt, also Anne Hathaway, dass sie das von früher kennt, dass wenn man eine Romanze spielt, man mit ganz, ganz vielen Männern eben diese romantischen Szenen auch spielen muss, um zu gucken, ob die Chemie stimmt. Ja. Und da sie in dem Fall jetzt Produzentin war, hat sie gesagt, nee, da ist sie raus, das möchte sie nicht. Das ist jetzt auch nichts, was sie anspricht, damit 20 Männern irgendwie eine Kussszene zu drehen. Mhm. Sondern sie hat sich was anderes überlegt. Und zwar sollte jeder Mann, der da zum Casting gekommen ist, sich einen Song ausdenken und sie davon überzeugen, mit ihr zu diesem Song zu tanzen. Und das hat der Nicholas wahrscheinlich extrem gut gemacht. Und sie meint, es fällt einfach einem wahnsinnig leicht, mit ihm zu flirten. Und da ist die Entscheidung dann sehr, sehr schnell gefallen, ihn da zu besetzen.
Sich einen Song aussuchen oder tatsächlich einen sich ausdenken?
Nee, sich einen aussuchen und den dann mitbringen. Okay. Also, also er singt ja er spielt einen Popstar, dementsprechend singt er in dem Film auch viel, das singt er wohl auch selbst. Okay. Aber in dem Fall war es dann ein Song mitbringen, nicht noch extra einen schreiben. Das wäre schon hart gewesen, glaube ich.
Naja gut, du willst die Rolle haben. Gut, aber die Gruppe One Direction, ich meine August Moon, um die es da geht in dem Film, das ist ja eine fiktive Band, die aber trotzdem schon Songs draußen hat. Ne? Also ich habe die schon bei Spotify und Co. schon gesehen. Also die Sachen, die da im Film, das ist natürlich auch ganz gutes Marketing, die Sachen, die da im Film performt werden, sind dann auch auf dem Soundtrack drauf.
Ja, genau, die sind dann auch auf dem Soundtrack drauf. Das ist... Ist jetzt nicht meine Art von Musik, muss ich ehrlicherweise sagen. Das ist halt so, ich habe das als Softpop so ein bisschen empfunden. Also das ist jetzt nichts, was irgendwie rockig daherkommt, sondern das ist wirklich klassische Popmusik. Steht auch nicht im Fokus. Also es ist tatsächlich wirklich die Beziehung von den beiden, die da im Fokus steht. Und hin und wieder hast du mal so Auftritte, die eingeschoben werden, um dem Ganzen irgendwie ein bisschen mehr Feeling zu geben. Aber also es ist jetzt nicht so, dass du da wirklich intensiv die Auftritte mitverfolgen könntest in dem Film.
Aber ist denn, als du mich sahst, dann so vorhersehbar, wie der Titel vertraut klingt?
Ja gut, du weißt halt, wo solche Sachen irgendwie hinwollen.
Ja, obwohl in dem Fall wüsste ich jetzt gar nichts von wegen. Also da ist ja tatsächlich das Ende vielleicht ein bisschen offener als bei der klassischen Rom-Com, wo nicht so viele Widerstände im Weg stehen. Ja. Aber hier könnte man ja denken von wegen, die müssen nicht unbedingt zusammenkommen. Vielleicht kommt er auch mit der Tochter zusammen.
Vielleicht, das wäre hart. Ja, vielleicht, wer weiß. Also, schöne Idee. Es gibt auch, wenn man sich mit dem Buch beschäftigt, haben ganz, ganz viele Leute, die es gelesen haben, auch geschrieben, sie haben am Ende wirklich geweint, als sie das Buch zugeschlagen haben. Also, das ist sehr, sehr emotional. Und ich finde die Herangehensweise mit diesem Altersunterschied auch spannend, weil das nichts ist, von dem mir jetzt bewusst wäre, dass wir es so oft gehabt hätten. Und ich finde, der Film lebt sehr von der Chemie der beiden, weil man sofort versteht, also das ist jetzt nicht einfach die alleinerziehende Mutter, die es cool findet, irgendwie mit einem Popstar abzuhängen, sondern man versteht sofort, was die beiden ineinander sehen und was die füreinander empfinden. Das haben sie sehr, sehr schön eingefangen. In der Mitte ist das halt komplett klischeebehaftet, ne? Wenn sie dann mit ihm auf Tour geht und du dann irgendwie dieses klassische Popstar-Leben hast und ob das jetzt so ist, keine Ahnung, aber es ist so, wie man es sich vorstellt und die spielen da halt komplett mit Klischees. Aber die Frage, ob die am Ende tatsächlich zusammenkommen, ist die ganze Zeit präsent. Ich möchte da jetzt auch nichts zu sagen. Es ist sehr, sehr traurig zwischendurch und es wird auch weniger als Rom-Com angeteasert als romantisches Drama. Deshalb lasse ich das jetzt in dem Fall auch gerne offen, was da passiert. Es hat auch viele traurige Momente. So ehrlich kann ich sein.
Aber dir hat's gefallen, höre ich raus.
Mir hat's gefallen, ja. Also wenn man diese klischeehaften Teile in der Mitte ein bisschen weglässt. Und auch
Vorlauf machen.
Und die Musik ist jetzt auch nicht so unbedingt meins gewesen, aber ich finde die beiden als Paar einfach wahnsinnig schön anzusehen. Und es war auch einfach erfrischend, Anne Hathaway da mal wieder in einem romantischen Stoff zu sehen. Von daher für mich auf jeden Fall Daumen hoch für Als du mich sahst.
Als du mich sahst, ab sofort bei Prime Video verfügbar. Über 3 Millionen Mal hat sich der Roman, auf dem die nächste Serie basiert, weltweit verkauft, war auch Nummer 1 auf der New Yorker Bestsellerliste. Die Rede ist von The Tattooist of Auschwitz. 6 Episoden umfasst das Drama insgesamt und los geht's am 8.5. bei Wow. Und Melanie, du hast dich mit dem Thema beschäftigt und kannst uns verraten, worum es in der Serie geht.
Es basiert auf einer wahren Geschichte, ebenso wie dieser Roman auch auf einer wahren Geschichte basiert und wird von einer Rahmenhandlung eingefangen. Der reale Lale, um den das Ganze geht, erzählt quasi dieser Journalistin, dieser Autorin, mit der er da gesprochen hat, was ihm damals passiert ist. Und was ist ihm damals passiert? Er wird im Jahr 1942 als slowakischer Jude von Polen nach Auschwitz deportiert und hat dort Glück im Unglück, kann man fast sagen, weil er als Tätowierer eingesetzt wird und anderen Mithäftlingen eben Häftlingsnummern auf die Arme tätowieren soll. Das ist eine ganz furchtbare Arbeit. Er ist da auch absolut nicht begeistert von, aber es sichert ihm in dem Fall halt das Überleben. Und es kommt zu einer Begegnung, die relativ einnehmend ist, denn er trifft Gitter in diesem Gefängnis. Und ja, also es ist nichts, was man vorausnimmt, wenn man sagt, die beiden haben irgendwann geheiratet, aber es ist eine Liebe in dunkelsten Zeiten und sie kämpfen eben beide in Auschwitz ums Überleben.
Der Titel deutet es ja schon an, es ist keine deutsche oder keine reine deutsche Produktion. Wir hatten ja auch immer noch mal gerätselt im Vorfeld von wegen, ich weiß, wir hatten es ja auch in den Heften, ne? Von wegen, wird der Titel jetzt noch mal eingedeutscht oder nicht? Kannst du ein bisschen was sagen, wo die Serie herkommt?
Es ist unter anderem eine britische Produktion, also es ist eine Koproduktion. Die Regisseurin ist wiederum israelisch, also wir haben sehr, sehr viele verschiedene Nationalitäten, die da wirklich eine Rolle spielen. Und wir haben, was aus deutscher Sicht eben interessant ist, einen deutschen Darsteller mit dabei. Und das ist Jonas Ney, der spielt den SS-Rottenführer Stefan Baretzky, eine reale Figur, und macht das auf eine sehr harte und widerliche Art und Weise. Und was ich ein bisschen besonders fand, war jetzt tatsächlich wieder, dass du das Gefühl hast, dass jetzt wieder ein Deutscher in dieser Rolle vorhanden ist, der wirklich dann diesen negativen Part in einer solchen Geschichte eben übernimmt. Aber ja, es ist stimmig. Man kann schon sagen, das passt ganz gut.
Das ist ja immer so eine Grundsatzfrage, ne? Inwieweit du gerade als deutscher Darsteller dann auf diese Rollen besetzt wirst und dann auch diese Angebote annimmst. Du hattest mit ihm auch gesprochen
Produktion. Ja.
Hat er ein bisschen was dazu erzählt, wie die Vorbereitung war? Das ist ja dann noch mal was anderes, wenn du tatsächlich ein reales historisches Vorbild hast, das du spielst, wo du vielleicht auch recherchieren kannst, wie war dieser Mensch außerhalb dieser Funktion und wie sehr ihn tatsächlich auch diese Rolle und der Dreh vielleicht dann auch belastet hat.
Ja, also es gibt Videos davon, wie der reale Lale sich tatsächlich dann eben mit dieser Autorin unterhalten hat und Geschichten darüber erzählt hat aus seiner Zeit im Lager und auch aus seiner Zusammenarbeit, klingt hart, mit Stefan Baretzky. Der hat natürlich auch diesen Tätowierer absolut gehasst, aber auf eine absurde Weise hat er fast ein brüderliches Verhältnis zu dem aufgebaut, weil die halt trotzdem jahrelang gemeinsam in dieser Hölle Auschwitz auch überlebt haben. Und auf eine absurde Weise war er, wie Lale das tatsächlich selber auch gesagt hat, für ihn eine Art Schutzpatron, was eigentlich überhaupt nicht zusammenpasst und man auch nicht weiß, warum das letztendlich der Fall gewesen ist. Aber anhand dieser Videos, die Jonas Ney sich da intensiv angeguckt hat, hat er natürlich auch ein Gefühl für diese Figur bekommen, die er da spielt. Und er sagte auch zu mir, die haben eben monatelang in Bratislava gedreht. Da ist ein Feld quasi zu diesem Lager umgewandelt worden. Und das ist natürlich eine Rolle, die dich mitnimmt. Und er meinte auch, er musste nach den Dreharbeiten wirklich monatelang erstmal was anderes machen und zur Ruhe kommen und erstmal Pause machen. Weil das eine ist, in diese Rolle reinkommen, aber was noch viel schlimmer ist, ist diese Rolle dann hinterher auch wieder abzustreifen, weil das ist was dich wirklich eine Zeit lang erstmal intensiv mitnimmt.
Das glaube ich, ne? Das ist also Jonas Ney ist ja ein junger Darsteller, aber da irgendwie wochenlang oder monatelang eine Nazi-Uniform zu tragen und dann auch der, wenn ich das richtig verstanden habe, auch der einzige Deutsche am Set zu sein, der dann ausgerechnet dann auch ein Nazi-Offizier der schlimmsten Sorte spielt, ne? Ist, glaube ich, auch nicht leicht. Man kann mal sagen von, ja, ist das eine Rolle oder sowas, aber es macht schon was mit dir.
Was ich spannend fand, ich habe diese Frage natürlich auch an ihn gerichtet, ob das so Rollen sind, die er immer wieder angeboten bekommt, und er meinte zu mir, er hat ein E-Casting gemacht für diese Rolle und die Regisseurin, die das E-Casting gesehen hat, die wusste nicht, dass er Deutscher ist.
Und okay. Musst du vielleicht noch mal ganz kurz erwähnen, was ein E-Casting ist?
Ja, klar. Also du schickst Tapes ein, das ist mittlerweile, glaube ich, gang und gäbe, dass Schauspieler Rollen vorgeschlagen bekommen oder von ihren Castern Agenten eben vorgeschlagen bekommen. und dann einzelne Szenen daraus nachstellen und dann auf digitalem Wege eben einschicken. Das war jetzt in dem Fall auch so. Und er meinte, er hat danach ewig lange nichts gehört. Und dann hieß es ja, du hast die Rolle. Es war wohl für ihn auch ein bisschen absurd. Das konnte er nicht so ganz verstehen. Dann hat er sich mit der Regisseurin getroffen und die hat dann deutlich gemacht, sie wusste eigentlich gar nicht, dass er Deutscher ist und hat im Vorfeld auch gesagt, sie möchte auf keinen Fall einen Deutschen für diese Rolle, um eben solche Sachen nicht zu bestätigen. Da sie nicht wusste, wo er herkommt und ihn dann besetzt hat, war es dann am Ende auch zu spät und wir sind wieder diesem Klischee ein bisschen nachgekommen. Aber wie gesagt, also er spielt das auf eine Art und Weise, dass ich mir durchgehend die Nackenhaare aufgestellt haben, weil ich mag Jonas Ney als Schauspieler eigentlich total gerne. Aber in dieser Rolle ist das was, wo man denkt, oh, es läuft mir eiskalt wirklich den Rücken runter.
Ja, aber scheint ja dann doch auch einige Facetten da zu sein, ne? Was wahrscheinlich sonst auch nicht irgendwie Jonas Ney dazu bewegt hätte, eben die Rolle zu übernehmen, sondern dass
ganz
man
genau,
auch ein bisschen was zum Arbeiten hat.
Ja, es sind diese Widersprüche, die in dieser Figur eben drinstecken. Mhm. Auf der einen Seite hasst er alle Häftlinge in diesem Lager, auf der anderen Seite baut er irgendwie dieses ganz absurde Beziehungsding zu der Hauptfigur auf. Also es ist so ein bisschen gespickt mit Widersprüchen und das war letztendlich auch das, was ihn an der Serie enorm gereizt hat.
Wer ist denn noch ein Cast, den man wiedererkennen könnte?
Ich glaube, da können wir in erster Linie auf die Hauptfigur verweisen, und zwar den jungen Lali Sokolov, gespielt von Jonah Howard King, den ich vor nicht allzu langer Zeit im Kino gesehen habe, was auch ein arger Widerspruch ist, aber er hat in Ariel den Prinzen gespielt. Und ja, also ganz andere Rolle, ganz anderes Setting, ganz andere Botschaft, aber ja, da dürfte er jetzt bei vielen Kinobesuchern her auch bekannt sein.
Ich fand ja nochmal ganz spannend diese Rahmenhandlung und da bin ich immer so ein bisschen zwiegespalten, weil da ja auch sehr berühmte Leute dabei sind mit Harvey Keitel ist es, glaube ich, ne? Harvey
ja, genau, Keitel, der spielt den Alten.
Melanie Linsky, die zurzeit auch total durch die Decke geht, The Last of Us und Yellow Jackets. Ich habe ja immer so ein bisschen die Sorge, dass man sich fragen kann, ist die Rahmenhandlung überhaupt nötig? Und zweitens, ob sie dann zu viel verrät, weil du hast es ja auch schon gesagt, die Tatsache, dass eben bestimmte Figuren dann am Leben sind in der Gegenwart, nimmt schon so ein bisschen was vorweg. Hast du das als problematisch gesehen?
Nee, habe ich nicht, weil man die Geschichte von ihm auch in gewisser Weise ja kennt. Also manche dürften sie vielleicht irgendwie schon gekannt haben und das Buch ist ja eben auch durch die Decke gegangen. Und ich finde es insofern wichtig, als dass du das Gefühl hast, dass jemand davon berichtet, der das Ganze auch wirklich mitgemacht hat. Ich finde, das macht es irgendwie nochmal authentischer, das auch von dem alternden Lale tatsächlich zu hören und irgendwie nochmal einen anderen Blick auf die Vergangenheit zu haben, als es jetzt tatsächlich so wäre, dass du einfach nur diese Geschichte ablaufen siehst. Also ich finde, die Emotionalität, die damit einhergeht, ist nochmal eine andere, als es wirklich nur in diesen Rückblicken zu zeigen, was dann ja keine Rückblicke wären, wenn es keine Rahmenhandlung gäbe. Aber für mich hat es das irgendwie nochmal deutlich, deutlich emotionaler gemacht.
Große Namen gibt es auch beim Thema Musik bei der Produktion, hatte ich gesehen. Da gab es ja sogar nochmal eine Pressemitteilung. Da sind auch spannende Namen am Start.
Ja, hat mich selber auch überrascht. Unter anderem für den Soundtrack mitverantwortlich ist Hans Zimmer, den wir natürlich alle aus deutscher Perspektive kennen, der großartige Sachen gemacht hat. Und den Titelsong oder einen Hauptsong in diesem Film, in dieser Serie, der wird gesungen von Barbara Streisand. Was auch natürlich auch viele ältere Zuschauer vielleicht nochmal darauf aufmerksam machen könnte. Ja, also große Namen und tolle Besetzung, die wir dabei haben.
Und wie ist dein Urteil über die Serie? Lohnt sich das?
Ja, das lohnt sich. Das ist natürlich enorm intensiv. Also das ist ein wirklich intensives Stück Zeitgeschichte, was dir da präsentiert wird. Gleichzeitig durch diese Liebesgeschichte, die wir da haben, allerdings auch unfassbar lebensbejahend, weil du einfach das Gefühl hast, selbst an Orten, wo alle Hoffnung verloren zu sein scheint, gibt es noch Liebe und es gibt diesen Willen, irgendwie diese Liebe vielleicht auch durchzubringen. Und das ist wirklich so ein Hoffnungsschimmer in dunkelsten Zeiten, der das Ganze irgendwo so wahnsinnig, wahnsinnig sehenswert macht.
Wie drastisch sind denn die Szenen, die man dort erwarten kann?
Also sie zeigen Szenen, die dann auch eben aus diesen Ja, wo Menschen tatsächlich ums Leben gekommen sind, wo auch mit den Leichen dann auf bestialische Weise einfach umgegangen wird. Und die werden ihm dann eben auch ins Gesicht gehalten und solche Sachen. Also das ist schon sehr schwer zu ertragen. Für mich war es schwer zu ertragen. Mhm. Und es sind auch diese zwischenmenschlichen Schicksale, die schwer zu ertragen sind. Weil zum Beispiel einmal wird ein Freund von ihm einfach vergast, weil er an falscher Stelle stand. Und es wäre eigentlich er gewesen, der da hätte mit müssen. Also das sind so Sachen, die stoßen einfach wahnsinnig bitter auf und die sorgen dafür, dass man vielleicht danach auch nicht so sonderlich gut schlafen kann, weil man sich da intensiv mit beschäftigt. Also mir ging es so, ich hatte danach tatsächlich Schlafprobleme.
Ja, aber scheint sich trotzdem gelohnt zu haben.
Es ist eine gute Serie und eine wichtige Serie, das muss man auch irgendwie immer sagen, weil Jonas Ney meinte auch zu mir, es ist eine Form, eine Möglichkeit, dieses Thema und dieses wichtige Thema eben auch nochmal an junge Leute heranzutragen, weil das wahrscheinlich deutlich, ja, wahrscheinlicher ist, dass junge Leute sich so eine Streaming-Serie angucken und auf diese Art und Weise nochmal mit dem Drama von damals in Kontakt kommen.
Und ihr könnt diese Streaming-Serie sehen ab 8.5. bei Wow, The Tattooist of Auschwitz.
Das war die aktuelle Folge von All You Can Stream. Und Micha, ich muss ehrlicherweise sagen, mir fällt jetzt ein bisschen schwer, hier einen Übergang zu finden, weil das war jetzt doch ein sehr, sehr düsteres Thema, ein wichtiges, aber ein düsteres Thema, mit dem wir jetzt hier rausgegangen sind.
Ja, aber egal. Wir hatten ja vorher auch überlegt, wo packen wir dieses Thema hin? Es gibt nicht den perfekten Ort. Fängt man damit an? Macht man es in die Mitte? Macht man es ans Ende? Also das ist ein Thema, was immer herausstechen würde von der Tonalität. Insofern, es ist, wie es ist.
Und wir hatten jetzt natürlich auch sehr, sehr viele verschiedene Thematiken mit drin. Ne? Also Young Adult, Romantik, Drama. Also wir sind hier vorher aufgestellt. Donald Trump war auch ein Thema. Wir freuen uns natürlich auch nächstes Mal wieder auf euch. Ob wir da auch wieder so vielfältig aufgestellt sind, wird sich zeigen, weil Micha und ich jetzt erstmal die nächste Folge belegen werden. Freue ich mich schon drauf. In unserer
großen Belegungskonferenz.
Ja, genau. Zu zweit immer mein großes Fest.
Hauen und stechen, sage ich nur. Hauen und stechen.
Oh ja, oh ja. Nee, und wir freuen uns natürlich, wenn ihr in 2 Wochen wieder mit dabei seid. Bis dahin Abonniert uns gerne bei euren Podcast-Apps. Ja.
Und ich habe eine Ahnung, dass tatsächlich auch wieder die ein oder andere Romanverfilmung dabei sein könnte.
Das stimmt. Wenn man jetzt schon mal auf die Liste guckt, was wir so dabei haben. Also ich glaube auch, dass wir da ein bisschen was platzieren werden auf jeden Fall.
Ja.
Dann hören wir uns in 2 Wochen und freuen uns wieder auf euch. Bis dahin, macht's gut und viel Spaß beim Stream. Tschüss.
Tschüss.